Hier ist die Sendung Grenzenlos von Mai 2008 in Permutterform. Lacho Dieves Mannheim. Guten Tag, Mannheim. Ich heiße Jimmy Lagren, alias DJ JDL. Ich plane demnächst eine Sendung von und für Sinti und Roma in Mannheim und Umgebung. Jetzt kommt die Rede von Daniel Strauß, Vorsitzender des Landesverbands Sinti und Roma in Baden-Württemberg am 27. Januar 2008 zum Gedenktag der Befreiung des KZ Auschwitz.
Ich möchte mich den Grüßen der Vorredner anschließen und außerhalb des Protokolls auch die anwesenden Zeitzeuginnen und Zeitzeugen begrüßen, die anwesend sind. Ich weiß, dass zumindest von den Mannheimern Familien Schenk, Reinhard, Dambrowski, Delis, auch Herrn Meinhard Tené möchte ich in dieser Form nochmal begrüßen als Zeitzeuge und sofern auch Herr Fern anwesend ist, ebenfalls. Ich beschäftige mich mit meiner Ansprache mit den Schwierigkeiten des Gedenkens und möchte Vorurteilen versuchen, ein Gesicht zu geben. Meine Damen und Herren, wer noch nicht Opfer von Vorurteilen wurde, kann sich wahrscheinlich nur schwierig vorstellen, wie traumatisch dies sein kann. Wer einer nationalen, ethnischen oder religiösen Minderheit angehört, wird oftmals ausgegrenzt, muss sich mit feindseligen Blicken auseinandersetzen, sich mit abfälligen Bemerkungen ergehen. Vielleicht hat er beruflich kaum Chancen. Oder er kann nur Arbeiten verrichten, für die sich andere zu fein sind. Möglicherweise hat er auch Schwierigkeiten, eine passende Wohnung zu finden. Seine Kinder fühlen sich vielleicht in der Schule isoliert oder unerwünscht. Vorurteile sind der Anfang einer Spirale von Gewalt. Unter bestimmten Bedingungen geriet diese Spirale zu Hass, Gewalt, Pogromen und auch Völkermordverbrechen. Die Geschichtsbücher sind voll von Berichten, die diese Sprache der Gewalt aufzeigen. Massaker oder dieses Unwort ethnische Säuberungen und Genozide inmitten Europas finden ihre Grundlage in Vorurteilen. Ist das Feuer des Vorurteils einmal entfacht, kann es jahrhundertelang lodern. Adolf Hitler machte sich dies zunutze, indem er diese jahrhundertealte Strukturen des Vorurteils aufzeigte, am Beispiel des Antisemitismus und auch des Antiziganismus. Um Deutschland zu beschützen, sozusagen, in Anführungszeichen, überwachte Rudolf Höss, Kommandant des Konzentrationslagers Auschwitz, die Ermordung von rund 2 Millionen Menschen. Juden, Sinti und Roma, Jehovas Zeugen, politische Gefangene und viele andere Opfergruppen. Nie wieder Auschwitz ist deshalb ein politischer Ausruf in der Nachkriegsgeschichte gewesen. Inwieweit ist es uns gelungen, als Gesellschaft diesen Ausruf Realität werden zu lassen? In den nachfolgenden Jahrzehnten wurde leider viel Grausamkeit verübt, auch nach dieser Geschichte. Zum Beispiel 1994 flammten zwischen den ostafrikanischen Stämmen der Hutu und Tutsi ein Hass auf, der mindestens 500.000 Menschen das Leben kostete. Man war nirgendwo sicher, berichtet die Zeitschrift Time. Weiter zitiert sie, in den Kirchen, wo viele Zuflucht gesucht hatten, floss das Blut durch die Gänge. Es war ein Kampf von Mann zu Mann, so nah, so entsetzlich, so voller Blutrünstigkeit, dass diejenigen, die fliehen konnten, nur stumm und mit leerem Blick dastanden. Nicht einmal Kinder blieben von Gräueltaten verschont. In den Konflikten beim Zerfall des ehemaligen Jugoslawiens gab es 200.000 Todesopfer. Menschen, die in friedlicher Nachbarschaft Jahrzehnte zusammengelebt haben, Luftlinie wenige hundert Kilometer von Mannheim entfernt, metzelt einander hin. Ethnische Säuberung, dieses Unwort, ist in dieser Zeit geprägt worden. Millionen von Menschen wurden ihre Heimat beraubt und vertrieben. Mitten in Europa. Wie sieht es heute in unserem Land aus? Nun, gemäß einem Bericht der UNESCO findet Rassismus und Diskriminierung in den meisten Teilen des Landes wieder einen Vorschub. Es hat eine steigende Tendenz, wird dort beschrieben. Das EMNIC-Institut bietet mit seiner erschienenen Studie einen umfassenden Einblick in die Beliebtheitsskala der in Deutschland lebenden Minderheiten und Ausländer. Ähnliche Erkenntnisse werden ebenfalls von dem Institut in Allensbach, und zwar dort in dem Jahrbuch der Demoskopie, ist es nachzulesen, beschrieben. So möchten 22% der deutschen Mehrheitsbevölkerung keinen jüdischen Nachbarn haben. Während dies 68% bei Zigeunern, 47% bei Arabern, 39% bei Polen, 37% bei Afrikanern und 36% bei Türken zu sehen. Und während 8% der deutschen Mehrheitsgesellschaft sagen, dass die Juden sich heute auf eine Weise verhalten, die in unserem Land Feindseligkeiten weckt, sagen dies 40% über Zigeuner. Nun stellt sich die Frage, können solche massiven Vorurteile aufgebrochen werden? Dazu muss man klären, wie entstehen sie, wie nehmen sie im Sinn und Herz eines Menschen Raum ein? Kleinere Kinder zum Beispiel kennen keine Vorurteile. Wie viele Pädagogen beschreiben, spielen sie oft gern mit Kindern anderer Kulturen. Im Alter von 10 bis 11 Jahren verändert sich diese allgemeine Haltung allerdings allzu oft. Häufig lehnen sie dann Kinder anderer Herkunft, Kultur oder Religionen ab. Gerade in den sie prägenden Jahren nehmen sie bereits Standpunkte ein, die sie womöglich ein Leben lang nicht mehr ablegen werden. Wie geschieht das? Das Kind übernimmt zunächst von den Eltern und später von Freunden, Verwandten und auch Lehrern negative Einstellungen, und zwar in deren Worten und Taten. Wenn das Kind erwachsen ist, weiß es zwar nicht viel oder vielleicht gar nichts über die Person, über die sie eine negative Stellung hat, über Personen, die sie ablehnt, hält aber dennoch, es ist sozusagen für unterlegen und für nicht vertrauenswürdig. Möglicherweise entsteht im Laufe der Zeit sogar ein Hassgefühl. Menschen lassen sich nicht davon abbringen, Tausende, ja sogar Millionen von Menschen in ein Klischee einzupressen, ihnen allen die gleichen negativen Eigenschaften zu unterstellen. Negative Erfahrungen jeglicher Art, und seien sie auch absolut ein Einzelfall, werden sozusagen auf die gesamte Gruppe umgemünzt. Gute Erfahrungen dagegen werden als eine Ausnahme von der Regel betrachtet. Wir können uns gerade an Tagen wie diesen selbst fragen, stellen wir bei uns selbst einen Hang zur Voreingenommenheit fest? Ziehen wir zum Beispiel aus der Hautfarbe, der Religion oder Volkszugehörigkeit Rückschlüsse auf jemandes Charakter, auf seine individuellen Eigenschaften? Oder gelingt es uns, jeden Menschen wegen seiner persönlichen Fähigkeiten zu schätzen? Der heutige Gedenktag, die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz durch die Rote Armee, taggenau vor 63 Jahren, gibt uns erneut die Gelegenheit dazu. Übrigens, dieser Tag, 27. Januar 1945, der Tag, an dem Auschwitz befreit wurde, war für Sinti und Roma keine Befreiung in dem eigentlichen Sinn, denn zu diesem Tag lebten keine Sinti mehr in diesem Lager. Dieses Lager, sogenannte Zigeunerlager B2E in Auschwitz, wurde vom 2. auf 4. August 1944 bereits in Anführungszeichen liquidiert. Die letzten dort lebenden knapp 3000 Sinti und Roma sind in dieser Mordaktion ums Leben gekommen. Die Frage ist, stellt sich, welche Werkzeuge haben wir im Kampf gegen Vorurteile? In einem Bericht der UNESCO heißt es, Bildung könne eine ausschlaggebende Bedeutung im Kampf gegen neue Formen des Rassismus und der Diskriminierung und der Ausgrenzung sein. Tatsächlich ist die Schule ein Prüfstein und ein Ort konkreter Anerkennungsverhältnisse zwischen Mehrheit und Minderheit. Demnach liegt ein Schlüssel für erfolgreiche Bildungslaufbahnen auch von Sinti und Roma wie bei jeder anderen Gruppe in deren sozioökonomischen Integration. Gelingt dies, dann liegen in Familien erfolgreiche Bildungsabschlüsse vor. Und wie bei Kindern steigender entsprechender Bildungsziele wächst auch die Qualifizierung. Tatsächlich ist es aber, was das Beispiel des Sinti und Roma angeht, tatsächlich häufig so, dass gerade die größte Hürde einer erfolgreichen Beschulung und Ausbildung darin zu liegen scheint, das institutionelle Verfahren und auch antiziganistische Problemwahrnehmungen sich in den gesellschaftlichen Einrichtungen wiederfinden, ja zum Teil spiegeln. Ich freue mich deshalb besonders, dass sich viele Mannheimer Schulen diesen negativen Einflüssen von Vorurteilen deutlich zu widersetzen suchen. Sie tun dies sowohl in beeindruckender Projektarbeit als auch dadurch, dass sie sich direkt an der Ausrichtung des heutigen Gedenktages beteiligen. Ihre Leistungen, Projekte, ja auch ihr persönliches Engagement werden in den Präsentationen am Nachmittag in der jüdischen Gemeinde sichtbar. Es gibt ein weiteres Werkzeug, das für Vorurteile oder gegen Vorurteile eingesetzt werden kann. Es sind nationale und internationale Abkommen. Im September 1997 hat die Bundesrepublik die Rahmenkonvention des Europarates ratifiziert und sich damit verpflichtet, die Angehörigen der nationalen Minderheit, der Sinti und Roma, vor Diskriminierung zu schützen, ihre Sprache und Kultur zu bewahren, ja ihre Teilnahme am wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Leben zu fördern. Wie stellt sich für den Europarat die gesellschaftliche Situation der deutschen Sinti und Roma heute dar? Der beratende Ausschuss des Ministerkomitees des Europarats besteht aus 18 unabhängigen, im Minderheitenschutz kompetente Personen. Dieser Ausschuss besuchte Deutschland in den Jahren 2003 und 2004 zuletzt und stellt auszugsweise bei deren Sichtung Folgendes dar. Ich möchte drei Themenbereiche ansprechen bzw. zitieren. Der erste, der beratende Ausschuss, ist der Ansicht, dass insbesondere Roma und Sinti fortlaufend in allen öffentlichen Bereichen, wie zum Beispiel Wohnungs-, Arbeits- und Bildungsangelegenheiten, Diskriminierungen ausgesetzt sind. Eine Möglichkeit der Behebung wäre unter anderem die verbesserte Aufklärung der Mehrheitsbevölkerung. Um auf diesen Vorurteil ein Gesicht zu geben, eine kurze Erfahrung, die ich gerade letzte Woche in unserer Beratungsstelle im B716 gemacht hatte. Ein Mannheimer Zeitzeuge, dessen Eltern ermordet wurden, der seit 1966 in Mannheim lebt, fast 20 Jahre Bediensteter der Stadt Mannheim war, lebt in einem Mannheimer Stadtteil, in einer großen Wohnungsbaugesellschaft, seit über 30 Jahren in der gleichen Wohnungsgesellschaft. Im Sommer letzten Jahres, hat er mir erzählt, findet er an seiner Haustür ein Z eingerissen. Z ist das Kennzeichen für Zigeuner im Dritten Reich gewesen. Mein Vater hat es eintätowiert auf seinem linken Arm. Z5345 war sein Name. Dieses Z befindet sich seit Sommer letzten Jahres in der Haustür dieses Menschen, dieses Mannheimer Bürgers. Die Hausverwaltung, die darauf aufmerksam gemacht wurde, schaute sich das an und beschrieb, das ist ja nur ein kleines Z. Dieser Mann, ein Überlebender des Völkermordes, setzt sich nun seit Monaten dieser Sichtung aus. Keine Sensibilität. Hier wird genau dieses für mich so erschreckend deutlich. Aufklärung der Mehrheitsgesellschaft. Worauf kommt es uns heute an? Ein zweiter Punkt, den der beratende Ausschuss hat festgestellt, dass es innerhalb der Medien vorkommt, dass insbesondere Sinti und Roma ethnisch gekennzeichnet werden, ohne erkennbaren Grund. Also wenn es in irgendeiner Weise negative Berichterstattung gibt, dann wird auf die Ethnie hingewiesen. Und damit dieses Bild, dieses Stigma, dieses Vorurteil wird dadurch ernährt. Drittens wird der beratende Ausschuss beschrieben, dass er davon überzeugt ist, dass es noch Anstrengungen bedarf, um die effektive Teilnahme der Minderheit der Sinti und Roma am wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Leben zu ermöglichen. Es müssen wirksame Maßnahmen getroffen werden, die die tatsächliche Gleichheit zwischen Minderheit und Mehrheit gewährleisten. Also unser Grundgesetz muss Realität werden, auch für eine solche Gruppe. Unsere Untersuchungen stellen deutlich fest, dass Wohnen im Eigentum bei Sinti 10-mal so niedrig ist als im Durchschnitt. Das muss man sich vorstellen. Der Zugang zu den Hauptschulen und gymnasialen Abschlüssen ist um ein Zigfaches niedriger bei Sinti und Roma. Diesem Thema muss man sich zuwenden, ist offensichtlich die Meinung des Ministerkomitees und auch diese werden von uns getragen. Der Bericht des Ausschusses des Europarats, wie auch die aktuellen Auseinandersetzungen um ein geplantes nationales Mahnmal für die Ermordung der Sinti und Roma, zeigt uns eindringlich, welchen Stellenwert die gesellschaftliche Integration unserer Minderheit heute hat. Auch 63 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz gibt es kein nationales Mahnmal, das an die Ermordung von Hunderttausenden Sinti und Roma während des NS-Regimes erinnert. 90% der deutschen Sinti und Roma sind in dieser Zeit ums Leben gekommen. Was dies angeht, ist auch die Stadt Mannheim ein positives Beispiel. Gläserne Hinweistafeln zur Geschichte und deren Auswirkungen finden Sie im gesamten Stadtgebiet. Spezifische Denk- und Mahnmale, die an die NS-Verfolgung von Sinti und Roma, von Juden und Justizopfer erinnern, gehören in selbstverständlicher Weise zum Stadtbild. Gedenken, meine Damen und Herren, beinhaltet die persönliche Erinnerung sowie die Ehrung und Würdigung der Opfer. Der frühere Bundespräsident Dr. Roman Herzog tat dies durch die Proklamation des heutigen Gedenktages für alle Nationalsozialismus verfolgten Gruppen. In Bezug auf die Verfolgung der Sinti und Roma sagte er ein Jahr später anlässlich des Eröffnung des Dokumentations- und Kulturzentrums Deutscher Sinti und Roma in Heidelberg, Zitat, der Völkermord an den Sinti und Roma ist aus dem gleichen Motiv des Rassenwahns, mit dem gleichen Vorsatz, mit dem gleichen Willen zur planmäßigen und endgültigen Vernichtung durchgeführt worden, wie der an den Juden. Sie wurden im gesamten Einflussbereich der Nationalsozialisten systematisch und familienweise vom Kleinkind bis zum Greis ermordet. Mehr als 1500 Überlebende des Völkermordes und weitere 210 prominente Persönlichkeiten, darunter viele Abgeordnete auch des Landes Baden-Württembergs, Wissenschaftler und Historiker forderten damals als Unterzeichner des Appells die Errichtung des Denkmals mit dem Herzog-Zitat als dessen zentrale Aussage. Meine Damen und Herren, um Vorurteile bekämpfen zu können, muss man ihnen ein Gesicht geben. Man muss sie kenntlich machen, man muss sie bewerten und man muss persönlich dazu Stellung beziehen.
Interview mit Egon Schweiger vom Verband Deutscher Sinti und Roma Baden-Württemberg. Mit dem Begriff Antiziganismus können die wenigsten Leute etwas anfangen, aber mit der Bezeichnung Zigeuner werden hauptsächlich negative Vorstellungen verknüpft. Egon Schweiger beim Landesverband Deutscher Sinti und Roma Baden-Württemberg, verantwortlich für die Zusammenarbeit mit dem Projektverbund Living Equality, Gleichwertigkeit erfahren, erläutert im Interview die Entwicklung und aktuelle Situation zum Antiziganismus und was der Landesverband tut, um die gesellschaftliche Anerkennung von Sinti und Roma zu fördern. Was ist eigentlich Antiziganismus und welche Rolle spielt er im Zusammenhang mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit? Vorurteile, Hass und Feindschaft gegenüber den Roma und Sinti sind Jahrhunderte alt und tief im kulturellen Code der Mehrheitsgesellschaft verankert. Bevorzugtes Medium stellen die Zigeunerbilder dar, einerlei ob mit positiver oder negativer Couleur. Im Computerzeitalter könnte man von Attachments sprechen, also von Botschaften, die der Minderheit angehängt werden, und zwar so sehr, dass die gesamte Gruppe mit diesen Botschaften identifiziert werden kann. Zitat: Jemand etwas anhängen, sagt man in der Alltagssprache, wenn man anderen in ein schlechtes Licht rücken, ihren Ruf schädigen oder in etwas verwickeln will, was von außen herangetragen und von wem auch immer, dem Roma und Sinti angehängt wird, ist zunächst etwas, was mit ihnen selbst anfangs nichts zu tun hat, in der Folge aber wie eine Etikett oder unauslösbares Stigma an ihnen haften bleibt. Die Ursachen und Motive von Stigmatisierung sind bei den Diskriminierenden zu suchen. Es scheint sie etwas zu belasten, das sie loswerden und anderen anheften wollen. Betrifft dieser Mechanismus auch andere Gruppen, zum Beispiel Juden? Roma und Sinti sind neben den Juden die einzige Minderheit in Europa, die seit Jahrhunderten mit dem Stigma des Fremden und ewigen Wanderers behaftet wurden. Angehängt und angeheftet wurden ihnen die ungelösten Widersprüche entlang gesamtgesellschaftlicher Konfliktlinien, etwa der Sesshaftigkeit, Bodenständigkeit im Feudalstaat, den sozialen Disziplinierungen in der aufkommenden Industriegesellschaft, den Ex- und Inklusivkräften des Nationalstaates oder der missglückten Aufklärung und Emanzipation. Über Jahrhunderte mussten sie als die unerziehbaren, nicht eingliedbaren, nicht zugehörigen anderen als Gegenbild zur christlich-bürgerlichen Gesellschaft fungieren. Die damit verbundene Ausgrenzungs- und Vertreibungsversuche, Pogrome und Zigeuneredikte sind ebenso Teil des europäischen Zivilisationsprozesses wie die versuchte Endlösung in Auschwitz. Das verübte Unrecht fand Rechtfertigung und Legitimation im Antisemitismus und Antiziganismus. Die Juden sind schuld an ihrem Unglück, hieß es auf den Nazi-Plakaten. Diese Logik galt für die Roma und Sinti nicht weniger. Kurzum, der Begriff Zigeuner erspart die Analyse gesellschaftlicher Wirklichkeit, ihrer Herrschafts-, Ausgrenzungs- und Stigmatisierungsmechanismen, ebenso wie die Analyse der konkreten Lebensbedingungen der Roma und Sinti. Wie sieht die aktuelle Situation aus? Wie wird Antiziganismus öffentlich wahrgenommen? Vor über 100 Jahren beschrieb der jüdische Soziologe Georg Simmel das Verhältnis zwischen dem Fremden und der Eigengruppe. Der Fremde sei darin immer schon ein Teil der Gruppe, er sei kein Wanderer, der heute kommt und morgen gehe, sondern der Gast, der in der gewährten Nähe bleibt. Die Mehrheit der Bevölkerung möchte in ihrer Nähe keine Fremden haben und mit ihnen zusammenleben. Laut Emnit 1994 wollten 68% der Bevölkerung Roma und Sinti nicht als Nachbarn haben und 37% fordern sogar ihre Ausweisung. Dieser Befund bildete im Vergleich zu den anderen Minderheiten in Deutschland den höchsten Negativwert. Dies ist nur ein Grund zur Annahme, dass das Verhältnis zwischen Eigen- und Fremdgruppen als ein gesellschaftlich ungelöstes gelten muss. Dies gilt jedoch nicht nur für die großen gesellschaftlichen Fragestellungen, sondern ebenso sehr für die Verletzungen und Demütigungen, die Roma und Sinti im Alltag erfahren müssen. Von gleichwertigem und respektvollem Zusammenleben kann man so lange nicht sprechen, als Angehörige der Minderheiten wegen ihrer ethnischen Zugehörigkeit in Gaststätten, zum Beispiel wie in der Gaststätte Habana in Mannheim, Bars und Diskotheken nicht bedient werden oder keinen Zutritt bekommen, solange wie Roma und Sinti bei der Arbeits- und Wohnungssuche benachteiligt werden und solange sie in der Öffentlichkeit keine Partizipationsmöglichkeit haben. Was tun Sie konkret, um Antiziganismus entgegenzutreten und welche Rolle spielt dabei das Projekt Living Equality? Unsere Überzeugung, dass Antiziganismus wie auch Antisemitismus als zeitlose Rechtfertigungsmuster auf unbegriffene Geschichte zurückzuführen sind, veranlasst uns, die gegenwärtige Ursachen- und Wirkungszusammenhänge dieser Muster näher zu beleuchten. Dabei lautet das Grundmotiv unseres Projekts Augenblicke des Einhaltens. dies im doppelten und im wörtlichen Sinne. Einmal um die Zeitlosigkeit des Alltags und seiner Gewohnheiten zu unterbrechen, um innezuhalten. Unterbrechung, Stille, ein Augenblick, der sich für sich und Neues öffnet. Zum anderen meint Augenblick den Blick in die Augen, das Antlitz des anderen, einer der elementarsten menschlichen Gesten, die an die Verantwortung gegenüber dem anderen seine Würde und Anerkennung appelliert. Für die Angehörigen der Minderheit wird es im Projekt darum gehen, dass sie in der Solidarität mit den anderen lernen können, sich ihrer kulturellen Identität zu vergewissern und selbstbewusst auf ihr Recht auf Verschiedenheit zu pochen. Sie brauchen als Betroffene die Möglichkeit, neue Denk- und Erfahrungsräume zu eröffnen, in denen sie sich aus der Falle antiziganistischer Denk- und Handlungsmuster befreien und selbstbewusst auf die anderen zugehen können. Bildungstandems aus den beiden Gruppen sollen den Jugendlichen und Pädagoginnen, die Teil der Mehrheitsgesellschaft sind, zum einen mit ihrer Präsenz und zum anderen natürlich mit verschiedenen Medien und Methoden Argumentationshilfen gegen Antisemitismus und Antiziganismus nahebringen. Im lernenden Umgang mit und im Nachdenken über die eigene und gemeinsame Lebenswelten den Blick darauf zu lenken, dass die schmerzlichen und unglücklichen Dinge nicht weniger ihren Platz haben als die Glücksversprechen und Wünsche, die uns zugehören. Dann heißt solidarisches Miteinander, dass man nicht länger vereinzelt im eigenen Glück oder Unglück verharrt, dass man den anderen nicht als Sündenbock oder Projektionsfläche benutzt, sondern es meint, den Augenblick des Einhaltens und sich zu öffnen für eine gemeinsame Welt, Living Equality. In Kooperation mit ausgewählten Schulen und Bildungsträgern werden wir unser Projekt erproben, um dann in der zweiten Phase die Momente des Einhaltens an Mannheimer Schulen bzw. in unserem Kulturhaus Romnokehr durchzuführen und auch auszuwerten. Sicherstellen wollen wir eine Vernetzung auf lokaler und regionaler Ebene sowie eine überregionale Tagung, auf der das Projekt präsentiert und diskutiert werden wird. Was hoffen Sie am Ende erreicht zu haben? Wenn am Ende zwei kompetente Bildungstandems ausgebildet und mit guten Materialien und Methoden ausgestattet haben, werden wir gut gearbeitet haben. Wir hoffen, eine tragfähige Basis für eine wirkungsvolle Antidiskriminierungsarbeit in Mannheim entwickeln zu können, die den Netzwerkpartnern guten Austausch und Kooperation ermöglicht, sodass unsere Bildungstandems in einem weiteren Schritt in Richtung Metropolregion gehen können.